Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Es ist so kuschelig hier im Auto und wir sitzen mal wieder im Auto. Das bedeutet, Außentermin heute bei Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Ein gut gelaunter, aber leicht aufgeregter Tino Meyer sitzt mir gegenüber.
Da muss ich erst mal kurz für mich lachen, Jens, weil ich mich so freue. Das ist so dieses vorfreudige Lachen. Ja, Jens, ich freue mich, dass wir wieder mal in deinem PKW, das muss man auch dazu sagen, du bist ja da, hast ja auf dem Driver's Seat Platz genommen. Ich bin hier nur Beifahrer. Mhm. Beschreibt unsere Konstellation, glaube ich, auch ganz gut. Aber das tut nichts zur Sache. Nee, ich bin wirklich aufgeregt, weil es ist Podcast Nummer 114, glaube ich. Und es ist eine Premiere, eine doppelte Premiere.
Verrat mir.
Wir haben heute nicht nur zum ersten Mal zwei Gäste, sondern ich sitze dann mit drei waschechten Dresdnern am Tisch.
Wahnsinn, oder?
Da bin ich ein bisschen aufgeregt, weil, stell dir vor, es wird ein Dresden-Gespräch, da bin ich doch nur zugereist noch.
Nee, das bist du nicht. Und deshalb bist du ein bisschen kribbelig.
Ja, das ist doch, meine, wir hatten letzte Woche zum ersten Mal den Kollegen der Lausitzer Rundschau, also dass wir nach über 100 Folgen immer mal noch eine Premiere haben, das ist doch was Schönes.
Ich freue mich ja, dass das mit Prag bei dir geklappt hat.
Das habe ich dir geschrieben, stimmt.
Ja. Und da müssen wir gleich mal ganz kurz Dankeschön sagen an Martin und Paul. Die haben uns nämlich über den Podcast kontaktiert. Die hätten ja auch helfen können.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe auch die eine oder andere Nachricht erhalten und unter anderem den Startplatz von Sophie. Die ist nämlich verletzt. Und das Schöne in Prag ist, es geht um den Prag-Marathon, wer uns jetzt nicht ganz so häufig hört oder nur jede dritte Folge. In Prag kann man den Startplatz umschreiben. Das ist wirklich nicht bei allen Städtemarathons so üblich. In Prag ist das gegen eine kleine Gebühr möglich, sodass ich jetzt also nicht etwa als Sophia da am Start bin, sondern Tatsache als Tino Meyer am 4. Mai in Prag den Marathon laufe.
Mhm. Da werde ich in Bielefeld sein. Also ich glaube, die Sportgemeinschaft spielt am 3. Mai.
Das stimmt. Und Jens, wisst ihr, was ich mir schon überlegt habe? Als ich meinen letzten Auslandsmarathon gelaufen bin, weißt du, wann das war?
Das muss in Wien gewesen sein.
Das ist richtig. Und warum weißt du das?
Ja, weil das der Tag war, an dem Markus Anfang seinen letzten Arbeitstag.
Das stimmt. Und an dem Samstagabend haben wir im Hotelzimmer in Wien einen Podcast aufgenommen. Und jetzt sage ich dir, du musst das nicht kommentieren. Ich werfe das nur einfach mal so und stelle das mal so zur Diskussion. Es gibt ja auch gnadenlose Optimisten.
Stopp. Nee, darüber reden wir nicht. Nee. Und da bin ich gleich bei meinem nächsten Lieblingsthema.
Ich bin in Prag bereit. Am Samstagabend in Prag bin ich bereit, wenn es vorfristig was zu besprechen gibt. Mehr möchte ich nicht sagen.
Du kannst über vieles reden. Ich habe ja gelesen im Newsletter der Sächsischen Zeitung, es werden insgesamt 18 Punkte, von denen jetzt schon drei eingefahren wurden, prognostiziert. Damit käme man auf 71 Punkte. Und dann, und auch das haben uns zwei, drei Hörer kritisch angemerkt, wurde geschrieben, dass 71 Punkte hat schon mehrfach nicht gereicht. Und dann haben wir nochmal nachgeschaut, es hat zweimal, genauer gesagt, nicht gereicht. Das ist, in diesem Jahr werde ich sagen, Tino, ich bin mehrfach 5 Kilometer gelaufen und bin dann exakt zweimal 5 Kilometer gelaufen.
Okay, habe die Kritik verstanden und nehme die auch vollumfänglich an und werde mal erklären, wie es zu diesem mehrfach gekommen ist.
Mehrfach.
Also, den Text habe ich Tatsache geschrieben. Ich habe auch mehrfach, und das war mehr als zweimal, zusammengerechnet, wie ich auf die 18 Punkte komme, weil ich ja ahnte, dass ich darauf angesprochen wäre. Und dann habe ich aber geguckt, ich meine zu sagen, 18 Punkte ist ja das eine, 71 haben sie dann Tatsache unterm Strich. Aber was bedeutet das? Und da habe ich also geguckt und das hat in den letzten 3 oder 4 Jahren zweimal eben nicht gereicht. Dann war ich ehrlicherweise, es war Donnerstag, es war 18.50 Uhr, 19 Uhr und ich war, das gebe ich ehrlich an der Stelle zu faul, noch weiter nach hinten zu gucken.
Wahnsinn.
Und dachte dann, wenn es in den letzten 3, 4 Jahren schon 2 oder 4, 5 Jahren schon zweimal nicht geklappt hat, kommt bestimmt noch ein drittes oder viertes dazu.
Wahnsinn.
So kam es zu mehrfach. Ich habe die Kritik verstanden und nehme sie mir an.
Werbung.
Dann weisen wir gerne nochmal hin, dass unser Exklusivpartner Radeberger heißt. Und mit Radeberger könnt ihr Plätze gewinnen, VIP-Panoramaplätze für das vorletzte Heimspiel der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Das geht gegen den abstiegsbedrohten SV Sandhausen am 26. April um 14 Uhr. Es gibt nicht nur tolle Plätze, es gibt ein Erinnerungsfoto, ein Fanschal und natürlich frisch gezapftes Radeberger. Einfach jetzt bewerben auf radeberger.de. Und mit Radeberger sind wir natürlich auch dabei bei unserem nächsten Talk. Bei unserem nächsten Talk am 10. April, da haben wir unseren nächsten Live-Podcast.
Absolut. Und diesmal eine, wie ich finde, wirklich außergewöhnliche Location, wie man neudeutsch sagt. Leider nicht so ein ganz großes Fassungsvermögen. Dafür ist es umso exklusiver, was es an Einblicken gibt. Wir sind zu Gast in der Dynamo-Heimkabine im Rudolf-Harbig-Stadion.
Genau. Und wir haben das Motto des Traditionsspieltages uns angenommen. Wir werden unter anderem über 30 Jahre Bundesliga sprechen. Also 1995 hat sich ja die Sportgemeinschaft aus der Bundesliga verabschiedet. Leider, das ist 30 Jahre mittlerweile her. Und das wird eins, aber nicht nur das Thema sein an dem Abend.
Genauso wird es sein. Und ich finde, die Dynamo-Heimkabine ist doch dafür wirklich ein guter Platz, darüber zu sprechen. Auch da hat sich in den vergangenen 30 Jahren einiges verändert.
Genau, darüber werden wir reden. Und dafür gibt es auch Tickets zu gewinnen, zum Beispiel auf unserem Instagram-Kanal bei Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. So, Tino, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt rein in die AOK Plus Walter Fritsch Trainingsakademie, um mit unseren zwei Protagonisten heute zu sprechen. Dann freuen wir uns sehr, zwei der Youngster, der Hoffnungsträger der Sportgemeinschaft heute bei uns. Zum ersten Mal, Tino, dass wir zwei Spieler in der Runde mit dabei haben.
Auf jeden Fall. Ich habe dir ja vorhin schon gesagt, doppelte Premiere für mich jetzt. Ja. Wir haben zum ersten Mal zwei Spieler in der Runde und ich sitze mit drei Dresdnern, mit drei gebürtigen Dresdnern in einer Runde. Und
das ist großartig. Das ist echt großartig. Ich fühle mich total wohl mit Toni Menzel. Toni, guten Tag.
Hallo.
Und mit Jonas Ömichen. Ömi, guten Tag.
Grüßt euch.
Und wir haben gestern festgestellt, Tino schrieb mir noch eine Nachricht, ob das alles klappt und so und ob ich ihn mitnehmen könnte. Und wir fragten uns, Spitzname Toni Menzel.
Toni einfach nur.
Also nicht wie bei Ömi oder so. Also da gibt's jetzt auch irgendeinen Sportlehrer, hat ja nicht mal irgendeinen Spitznamen verteilt. Irgendwie Menzi oder irgendwas.
Stopp. Jetzt muss ich mich hier einmischen. Es gibt keinen offiziellen Spitznamen.
Gut. Aber Ömi verrät uns jetzt den richtig inoffiziellen?
Den inoffiziellen ja, für Ömi, würde ich sagen.
Ich sag, in der Mannschaft ist ja mittlerweile auch schon angekommen. Toni ist ja unser Goldjunge.
Okay.
Dementsprechend wird er von vielen Goldi genannt.
Oh.
Ja, und ich denke, das kann man auch jetzt mal in die Öffentlichkeit bringen.
Nee, das muss man nicht unbedingt in die Öffentlichkeit bringen. Ich glaube, das kam von Tim Schreiber, der Name. Ich glaube, in einem Magenta-Interview, wenn ich mich nicht irre, da hat er auch mal Goldjunge gesagt. Und dann hat sich das da ein bisschen entwickelt. Aber ich hoffe, das bleibt einfach nur intern in der Mannschaft drin.
Wir werden vielleicht jetzt auch schon mal gucken, ob Goldi irgendwie vergeben ist bei Instagram. Ansonsten ist das ein schöner Name dann für den neuen Instagram-Account, wo weiter einer gut besucht ist.
Ich denke mal, der Name ist schon irgendwo vergeben.
Wir nehmen Montag auf. Ihr konntet euch ja für den Podcast gut vorbereiten, weil ihr am Spiel aktiv nicht beteiligt wart gegen Wien Wiesbaden.
Das ist korrekt, leider.
Wie geht's dir?
Wieder gut. War ein paar Tage krank, aber jetzt ist alles wieder in Ordnung.
Und du hast es gestern im Magenta-Interview gesagt, wenn man zuguckt auf der Tribüne, ist es wie für so viele Fußballer noch schlimmer, als wenn man auf dem Platz steht, weil man da nichts tun kann. Gibt es einen Unterschied eigentlich, ob man auf der Bank sitzt oder auf der Tribüne oder ist beides genauso doof?
In erster Linie würde ich sagen, ist beides erstmal doof. Aber ich glaube, wenn du auf der Bank sitzt, dann hast du mehr das Gefühl, der Mannschaft noch helfen zu können, wie es auf der Tribüne. Das ist so ein bisschen das Problem. Und auf der Tribüne bist du ja völlig machtlos, aber auf der Bank kannst du immer damit rechnen, dass du kommst und noch ein paar Minuten sammeln kannst. Das hast du halt auf der Tribüne da leider nicht.
Aber auf der Bank siehst du auch nicht so gut, ne? Wie auf der Tribüne. Auf der Tribüne, der Platz dort, da sieht man schon ganz ordentlich.
Ja, ich sag, man muss sich schon das ein oder andere mal verbiegen, um irgendwie alles mitzubekommen auf der Bank. Aber wie Toni es gesagt hat, auf der Bank hast du nochmal das Gefühl irgendwie, okay, du hast vielleicht nochmal die Chance, was zu bewirken und das hast du halt oben nicht. Und das stört dann schon.
Wie lange hast du gestern gehofft? Gibt's so einen Punkt, wo man merkt, heute wird's nix am Spielstand, am Spielverlauf oder gibt der Trainer Zeichen oder sagt, Matze Krahe hinten war's so, ich habe ein Signal gehört in der Pause, das wird heute 70. Minute, mach dich mal soweit.
Ja, ich habe das ganze Spiel über gehofft bis zum letzten Wechsel. Ja.
Aber ich sag mal so, für dich war ja schon der Schritt auf die Bank. Der nächste Schritt zum Pflichtspiel-Comeback im Testspiel gegen Teplitz hast du ja schon gespielt.
Genau, war trotzdem ein tolles Gefühl, wieder dabei zu sein, wieder noch näher bei der Mannschaft zu sein. Und wir haben gewonnen, also was will man mehr?
Verratet uns mal, was so am Tag danach passiert. Wir sind ja jetzt am Tag danach, nach diesem 2:0-Sieg gegen Wien Wiesbaden.
In erster Linie eine kleine Spielanalyse meistens, nachdem wir uns alle hier zusammen getroffen haben. Und für die einen geht's dann in Kraftraum zur Regeneration und bisschen Krafttraining auch. Und für die anderen geht's dann raus auf den Platz und Spielersatztraining. Mhm. Das heißt, Wettkampfersatz, sich einfach nochmal ein bisschen betteln, ein bisschen alles rauslassen, was man am Tag davor nicht rauslassen konnte, und einfach Gas geben und sich zeigen, sage ich mal.
Und gibt's dann hier zum Essen, zum Mittag, nach so einem Sieg, Dinner for Champions? Also gibt's da was Besonderes?
Nee, ab und an lässt sich mal jemand was einfallen, aber es ist eigentlich immer so, dass das Essen so angepasst ist, dass es gut für unsere Regeneration ist. Und ich meine, nach dem Training haben wir auch immer die Möglichkeit, in die Sauna noch zu gehen, in die Kältetonne, und das wird dann von den meisten Spielern noch genutzt.
Was gab's
heute zu essen? Reis, Nudeln, ja, die Klassiker. Bisschen Hähnchen.
Hackfleischbällchen noch, stimmt.
Sehr gut.
Wow, sehr lecker.
Sehr gut, sehr gut. So, wie haben denn die Experten das Spiel jetzt gesehen, gegen Wien Wiesbaden?
Also, ich würde sagen, es war erste Halbzeit ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Wiesbaden hatte Phasen, wo die gut drin waren, sich gut nach vorne durchkombiniert haben. Ich fand, sie waren jetzt nicht unbedingt zwingend und hatten jetzt keine klaren Chancen. Die haben viele Umschaltsituationen gehabt, paar einfache Fehler, aber im Großen und Ganzen war es, glaube ich, sehr ausgeglichen. Und zweite Halbzeit haben wir dann mehr und mehr das Spiel an uns gerissen. Ich sag, letzten Minuten hatte ich das Gefühl, dass von Wiesbaden gar nichts mehr kam. Also außer diese eine Chance, wo Tim dann hält, ja, dann hat man es gut runtergespielt und deswegen verdienter Sieg.
Da schließe ich mich mal an, und ich fand auch das zweite Tor von uns sehr, sehr wichtig. Also es war mehr oder weniger eine Frage der Zeit, aber mit dem zweiten Tor hast du schon gemerkt, dass Wien Wiesbaden dann etwas ruhiger wurde und dann auch nicht mehr zu sehr an sich geglaubt hatten.
Ihr seid ja richtig gut aus der Pause gekommen, hatte ich zumindest den Eindruck. In der ersten Halbzeit war es ein bisschen anders. Da waren vielleicht die ersten Minuten sogar auf Wiener Seite bis zum 1:0. Dann das 2:0, ihr habt es gerade angesprochen. Ist so das eigentliche Geheimnis auch ein Stück weit so eine neue Defensivstärke? Ihr habt gestern kein Gegentor kassiert. Essen war jetzt das Einzige, wo es mal ein Gegentor gab.
Im gesamten März, ne?
Im gesamten
März nur ein Gegentor, stark.
Weil man ja immer auch sagt, dass eine defensive Stabilität für Meisterschaften wichtiger ist, dass man mit einer Offensive mal ein Spiel gewinnen kann, aber so, wenn man defensiv stabil steht, nicht nur eine Abwehr, sondern da gehören ja mehr dazu.
Ja, also ich sag mal so, die Defensive beginnt vorne bei unseren Stürmern beim Anlaufen, dreht sich dann weiter durchs Mittelfeld, wie wir da gestaffelt sind, wie wir draufgehen können, und dann natürlich auch mit der Abwehr und natürlich auch Tim, der gestern auch wieder gute Bälle gehalten hat, natürlich zwei wichtige Dinger. Aber klar, ich denke mal, es ist einfach jetzt in der Phase wichtig, so wenig wie möglich Gegentore zu bekommen, weil vorne sind wir trotzdem immer für ein Tor gut, haben immer die Möglichkeit, irgendwie nachzulegen. Daher ist es umso besser, dass halt sehr oft jetzt in letzter Zeit die Null gestanden hat.
Und Standards. Also man hat deutlich gesehen, und haben ja auch alle bestätigt, dass an Standards gearbeitet wurden. Also man hat auch gemerkt, gab es ein paar neue, ein paar andere Varianten, und ein Tor, das erste, fällt ja aus einem Standard.
Ja, klar, also da wird ja häufig auch zu Recht Kritik geübt, sage ich mal, dass da Nachholbedarf da ist. Jetzt die Woche wurde das wieder trainiert, und ich glaube, ja, man braucht da immer wieder neue Ideen. Gegner passen sich ja auch irgendwo mit an, und wenn das dann klappt, ist es natürlich umso besser, aber ja, klappt eben auch nicht immer. Also ich glaube, man kann sich viel, viel ausdenken. Letzten Endes ist es dann ja ein Fehler vom Gegenspieler oder einmal Glück, dass der Ball genauso fliegt, aber ja, du kannst es halt nur üben, ne?
Nun habt ihr ja am Sonntagnachmittag gespielt. Da gab es im Vorfeld schon ein bisschen so die Frage, ungewohnter Termin, spielt man nicht so häufig. Vor allen Dingen spielt die Konkurrenz davor. Wie seid ihr da so drauf? Beeinflusst euch das Ergebnis der anderen? Guckt ihr da drauf? Auch jetzt vielleicht auch auf die Tabelle. Es ging ja dann, meistgebrauchter Satz gestern, Dynamo ist jetzt wieder an der Tabellenspitze, weil ihr habt es ja mal zwischenzeitlich mal für eine Nacht verloren. Wie seid ihr da drauf? Seid ihr eher Generation, wir gucken von Spiel zu Spiel, oder wir gucken auch auf die Tabelle, oder wir gucken gar nicht auf die Tabelle?
Also ich muss persönlich sagen, ich gehe relativ entspannt damit um. Ich habe jetzt nicht zwingend geschaut, wie hat Cottbus davor gespielt, weil ich weiß, dass wir es selber in der Hand haben. Und ja, ich sag mal so, also ich bin schon eher so der Typ, der von Spiel zu Spiel schaut, der versucht, was in der eigenen Hand liegt, bestmöglich, sag ich mal, abzuhaken. Klar, man guckt auch sicherlich ab und zu mal auf die Tabelle, wie es gerade ausschaut. Aber ich denke mal, es ist wichtig, einfach bei uns zu bleiben und die Konzentration bei uns zu lassen.
Ja, ist bei mir ähnlich. Also groß mit der Tabelle beschäftige ich mich nicht. Natürlich wissen wir, wo wir stehen und was unsere Aufgaben sind. Und man kriegt das so oder so mit. Aber dass man sich darüber jetzt groß Gedanken macht, dass man jetzt im Zugzwang sei, ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt der Fall.
Aber Heimstärke ist auf jeden Fall ein Thema. Ihr seid jetzt das beste Heimteam in der dritten Liga. War der 9. Heimsieg in Liga 3 in dieser Saison. Und das merkt man auch. Und dadurch steigt natürlich auch der Respekt beim Gegner. Und irgendwie nach so einem Heimsieg ist natürlich geil, dann auch vom Carblock zu gehen, euch abfeiern zu lassen. Die Videos gehen ja auch immer schön viral, werden vom Verein, auch von euch Spielern dann gepostet. Das ist dann der Moment, wo man merkt, es hat sich gelohnt, wenn man mit den Fans feiern kann, hüpfen kann, singen kann.
Ja, ich denke mal, als Gegner hier nach Dresden zu kommen, ist nicht so das geilste Gefühl, wenn du davon...
Na, eine Zeit lang, Todi, war es aber auch so, dass die hierher gekommen sind, gesagt haben, gut, wir machen ein paar Bilder und wir genießen das hier und am Ende nehmen wir vielleicht noch 3 Punkte mit.
Ja gut, das gab's auch mal, aber ich muss sagen, wenn dann 30.000 wieder wie gestern im Stadion sind, ich denke mal, in einer gewissen Art beeinflusst das dann trotzdem den Gegner. Vor allem, sage ich mal, bei unseren Fans, wenn die da mal loslegen, da kriegst du, denke ich, schon ein bisschen Respekt. Würde ich einfach mal behaupten.
Uns unterstützt das natürlich unglaublich. Also du merkst halt einfach, wie Leute, ja, ist jetzt nicht nur der K-Block, aber wie der K-Block rumspringt. Und ja, diese Energie wird schon auf uns Spieler dann auch übertragen. Und ich glaube, dass gerade die Fans machen uns dann zu Hause auch sehr erfolgreich.
Fans ist ein gutes Stichwort mit Blick aufs nächste Spiel. Wahnsinn, oder? Also jetzt spielt man bei der 2. Mannschaft von Hannover 96, ohne das irgendwie despektierlich aufpassen. Die haben in Bielefeld gepunktet. Aber da fahren einfach mal so, Stand Montag 6.400, also das werden noch mehr werden, an einem Freitag, Nachmittag, Abend, wo es sicherlich auch andere Möglichkeiten, sich beruflich zu beschäftigen, sagen, okay, nee, Dynamo geht vor.
Ja, ich glaube, also als Spieler kann man sich darauf nur freuen, weil du weißt, okay, du fährst zwar ja woanders hin, auswärts, aber du weißt halt, okay, es wird wie ein Heimspiel. Und wir hatten das ja letztes Jahr war es in Dortmund schon. Und ja, das ist halt ja unfassbar, also was die Fans da mitmachen für uns und für diesen Verein. Ja, und ich glaube, die Unterstützung, dieses Gesamte dann, kann halt einfach nochmal mehr Energie bringen und pusht einen unfassbar.
Ja, es ist positiv geisteskrank einfach. Ich denke mal, wir können uns wirklich sehr, sehr froh schätzen, solche Fans hinter uns stehen zu haben.
Und es ist jetzt offenbar auch wieder so, dass das für euch nicht Druck ist, sondern eher Ansporn, eher Vorfreude, so wie ihr es gerade auch schon beschrieben habt. Ne? Wir hatten ja die Phasen angesprochen vor 1-2 Jahren, wo 30.000 eben, wenn sie pfeifen, auch ein komisches Gefühl erzeugen können bei Spielern. Zumindest denken wir uns das immer so, Jens. Aber jetzt ist es alles positiv, der Blick geht nach vorn und jetzt geht's in die entscheidenden 8 Spiele. Crunch-Time nennt man das ja so in Neudeutsch. Und die Vorfreude seit gestern bestimmt noch größer, oder? Ihr habt's in der eigenen Hand, du hast es selber schon gesagt, ne?
Definitiv, also ich sag mal so, das ist nicht normal, dass da über 6.000, wie du noch meintest, wahrscheinlich über 7.000, 8.000 damit nach Hannover fahren. Das ist schon wirklich Wahnsinn und ich sag mal so, auf sowas kannst du dich einfach nur freuen, weil sowas einfach nicht oft passiert, sage ich mal. Und da Teil davon zu sein, ist halt schon ein geiles Gefühl auf jeden Fall.
Ja, und allgemein, ich sag, wir haben es ja sowieso selber in der Hand, jetzt die letzten Spiele. Da kann man sich halt nur drauf freuen, auf das, was kommt. Und ja, wollen das halt einfach so positiv wie möglich, so viele Siege wie möglich holen und dann mit den Fans feiern.
Thomas Stamm hat die von Tino gerade schon erwähnte Crunchtime angesprochen. Pele Wollitz, der Trainer von Energie Cottbus, sprach am Samstag von Playoff-Spielen, die man jetzt quasi hat. Und Thomas Stamm hat von Pokalspielen gesprochen, also ähnlich gelagert, Do-or-Die-Spiele, wie man so schön sagt. Nehmt uns mal mit, wie ist denn das in der Kabine jetzt in dieser Zeit? Ist da die positive Stimmung da, die Freude? Ist es eine Mischung aus Anspannung und Lockerheit? Wie seid ihr da so gerade drauf? Lasst uns mal Mäuschen spielen.
Also ich bin ja erst vor 3 Tagen wieder in die Kabine gekommen. Aber
du kennst die Kabine ja schon. Also du warst ja nur kurzzeitig mal raus durch die Krankheit.
Ja, aber es ist alles sehr positiv. Jeder hat Bock. Und es macht einfach Spaß, alle zu sehen, weil keiner irgendwie... Ja, das ist einfach alle gut gelaunt und ich sag mal so macht es einfach Spaß, an dem auf den Platz zu gehen.
Anders als im Vorjahr? Also ich einmal nochmal, ist die Stimmung anders als im Vorjahr?
Also ich muss euch dazu sagen, der Jens sagt immer, er will über das Vorjahr nicht mehr reden. Und in jeder Folge sagt er, ich wollte ja nicht mehr drüber reden, aber einmal müssen wir jetzt nochmal, weil es gerade so passt.
Also ich sag, wir sollten deine Vorsätze jetzt nicht brechen und wir lassen das einfach. Aber grundsätzlich ist es so, ich glaube, wenn man in die Kabine kommt, merkt man jetzt keinen großen Druck oder Anspannung. Es ist eben bewusst natürlich, was das für eine Chance ist, aber komm in die Kabine, du siehst alle Leute lachen, jeder macht was anderes, irgendwie beschäftigt man sich miteinander und das ist einfach eine gute Stimmung und ich glaube, es macht halt einfach Spaß, hier in diesem Team zu sein.
Ich würde für mich jetzt selbst mal interpretieren, dass die Stimmung natürlich nach einem 2-0-Sieg und der wiedererklommenen Tabellenführung eine andere ist, als wenn du zum Beispiel zu Hause gerade verloren hast oder unentschieden gespielt hast und gerade auf Platz 3 stehst.
Und ich fand, man hat es beim Jubel gestern gesehen, beim 2-0, wenn man das beobachtet hat, Niklas Hauptmann als Vorlagengeber stand ja dann praktisch unter den Spielern, die sich gerade erwärmt haben und alle kamen zusammen und man hatte schon das Gefühl, ihr standet länger beieinander, als es hätte jetzt vielleicht auch sein gemusst und der macht mit dem einen Schnack und die beiden grinsen sich an.
Beim ersten Tor wurde der Co-Trainer gegrüßt, weil der so intensiv an den Standards gearbeitet hat. Also von daher, das scheint zu funktionieren.
Ja, ich denke mal, das ist einfach auf die gute Teamchemie zurückzuführen.
Werbung. Was macht Dynamo Dresden aus? Tradition, Leidenschaft und die besten Fans der Welt. Radeberger Pilsener und Dynamo Dresden. Zwei starke Partner, die zusammengehören. Seit Jahren an der Seite der SGD. Für unvergessliche Gänsehautmomente im Rudolf-Habig-Stadion. Denn Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Unser Bier für die besten Fans. Radeberger Pilsner. Weiter mit der Folge.
Dann lass uns mal über euch sprechen. Tino hat es am Anfang schon so schön gesagt. Dresdner Jungs, also ich sag mal, lebt ihr gerade so auch den Traum, also aus Dresden für den Herzensverein der Stadt spielen zu können? Was bedeutet für euch Heimat, Heimatstadt und Dynamo?
Ja, ich denke mal, ich kann alles dreist mit Dresden in Verbindung setzen. Also Verein Dynamo Dresden ist halt einfach eine Macht, sage ich mal, seit Jahren. Ist natürlich ein richtig geiles Gefühl, hier aufgewachsen zu sein in Dresden, in dieser wunderschönen Stadt und auch für diesen großen Verein zu spielen. Und sowas macht halt extrem stolz, wenn man überlegt, vor 15 Jahren hat man vielleicht noch nicht unbedingt diese Überzeugung gehabt, ja, ich werde hier 100%ig spielen. Und dann, wie sich das einfach in den letzten Jahren entwickelt hat, ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man zurückblickt und man kann, denke ich, sehr stolz sein, hier in Dresden aufgewachsen zu sein und hier auch zu spielen.
Für mich ist es auch eine große Ehre, diesen Weg hier so gehen zu können und das halt über Jahre hinweg. Als wir klein waren, sind wir ins Stadion gegangen, haben das mitbekommen. Wir sind in dieser Stadt groß geworden, kennen gefühlt jede Ecke. Und ja, man kennt mittlerweile auch so viele Menschen und alle sind irgendwie mit dem Verein auch verbunden. Und das ist einfach toll. Also es ist ein tolles Gefühl, dann die Stadt irgendwo auch repräsentieren zu dürfen mit dem Fußball, den wir hier spielen. Und also davon haben wir geträumt und das ist halt wirklich ein mega Gefühl, dann im Rudolf-Habig-Stadion spielen zu können.
Und weil ihr den Traum natürlich auch nicht alleine habt, gibt's immer wieder die Frage, wie und wann seid ihr zu Dynamo gekommen? Wann ging denn das los? Fragen sich ja auch immer wieder die kleinen Knirpse, die euch da irgendwie auch nacheifern wollen.
Bei mir ging das damals los, dass ich in der Schule einen AG-Lehrer hatte, der gesehen hat, dass ich sehr aktiv bin und Freude am Bewegen habe. Und daraufhin hat er mich zum Fußball geschickt, weil ich anscheinend mich auch mit dem Ball nicht so schlecht angestellt habe. Und dann ging der Weg, ich glaube, mit 6, 7 Jahren bei Dynamo los und so nach und nach jeden Jahrgang durchlaufen. Und ja, jetzt sind wir im Profibereich angelangt. Wenn ich jetzt so das jetzt betrachte, ist die Zeit sehr, sehr schnell vergangen. Auch wenn ich mich gerne zurückerinnere, wie es angefangen hat. Aber genau so war das. Hat halt irgendwann angefangen, gar nicht natürlich mit der Intention, Profi zu werden, auch wenn das bei mir dann recht schnell dazugekommen ist, dass ich unbedingt hier für diesen Verein spielen wollte. So war es bei mir zumindest.
Ja, ich sag mal so, irgendwie und ich, wir haben einen ähnlichen Werdegang hier bei Dynamo. Ich wurde damals mit 5, 6 Jahren bei den Bambinis angemeldet, von meinen Eltern aus. Weil ich damals auch schon recht aktiv war, am Wochenende früh aufgestanden, weil ich raus wollte. Und dann sind meine Eltern einfach mal auf die Idee gekommen, mich einfach mal bei den Bambinis einfach dahin zu schicken. Und ja, dann war es ganz gut, dann hat es geklappt und dann ja, war ich auf einmal Teil von Dynamo Dresden. Und ja, Ömi und ich, wir haben uns auch ab und zu mal in den Jugenden gesehen, haben zusammengespielt. Und ja, es war eine extrem schöne Zeit hier in Dresden, hat uns eigentlich auch sehr geprägt in der Jugend. Haben viel zusammen durchgemacht, auch im U19-Jahr beispielsweise, auch schöne Erinnerungen gesammelt. Und ja, dafür ist es umso schöner, jetzt auch mit Ömi hier oben in der ersten Mannschaft Fuß gefasst zu haben.
Wie sehr ist man gerade so in dem höheren Nachwuchsbereich dann auch Konkurrent? Denn was nach außen immer so durchkommt, da hat man das Gefühl, 1, 2, maximal 3 schaffen es zu den Profis in dem Verein. Da ist doch gefühlt jeder Mittelfeldspieler in der B-Jugend, in der A-Jugend auch ein potenzieller Kandidat, der mir vielleicht meinen Profiplatz bei Dynamo wegnehmen könnte oder streitig macht.
Also dieses Gefühl, muss ich sagen, hatten wir eigentlich gar nicht in unseren letzten Jahren. Das war wirklich ähnlich wie es jetzt ist, ein super Verhältnis zu allen. Wir waren ein unfassbares Team, haben privat auch sehr, sehr viel miteinander gemacht. Es war schon so, dass man sich irgendwo gegenseitig gepusht hat, aber nie mit dem Gedanken, okay, man ist jetzt ein riesiger Konkurrent, sondern letzten Endes war auch der Teamerfolg im Vordergrund. Und deswegen haben unsere letzten Jahre im Jugendfußball extrem viel Spaß gemacht. Und es war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Zeit.
Ihr habt einen richtig guten Schulabschluss auch gemacht. Das war euch, glaube ich, auch wichtig. Stellen wir aber manchmal auch eben nicht so einfach vor. Beim Berufsschulzentrum Anton Zollmers ist man auch richtig stolz auf euch. Wie war das zu managen? Training, also auf der einen Seite den Sport, auf der anderen Seite zu sagen, okay, ich darf nicht ganz vergessen, wenn mal was mit dem Fußball schief geht, muss ich einen Schulabschluss haben.
Das ist korrekt. Da kann ich, denke ich, für uns beide reden, weil es war eigentlich identisch bei uns. Wir sind ja dann von der Sportoberschule dann auf die Fachoberschule gewechselt. Irgendwie war ja ein Jahrgang über mir da. Der war quasi ein Jahr immer im Vorlauf. 11. Klasse haben wir eigentlich ganz normal bewältigt. Normal U19-Training, alles drum und dran. Und bei dir ging es dann, glaube ich, in der 12. Klasse los mit
dem Vertrag. Ja, genau. War dann halt so, dass man immer mal gefehlt hat. Und das wurde dann halt immer mehr. Und dann im letzten Jahr waren Toni und ich, glaube ich, gar nicht mehr groß in der Schule. Und das hat dann die Schule wirklich gut mitgemacht. Die haben uns da auch irgendwo vertraut und uns unsere Freiheiten gelassen. Und irgendwie hat es ja funktioniert, dass wir durchs Abi gekommen sind.
Aber man fragt dort, wann ihr mal wieder vorbeikommt auf einen Schnitzelbrötchen. Die Schnitzelbrötchen müssen dort gut gewesen sein.
Ja, die waren sehr gut, muss man sagen. Muss man nur aufpassen, dass man nicht zu viele isst, weil die wirklich sehr, sehr lecker waren.
Auch gefragt wird die Wohnsituation. Auch eine Hörerfrage. Weil bei beiden war es ja eine lange Zeit so, ihr habt, weiß gar nicht, Toni, wie es bei dir ist gerade? Wohnst du noch zu Hause?
Ich wohne jetzt in meiner eigenen Wohnung.
Siehst du? Also hast du auch den Sprung rausgeschafft. Und wie ist es so? Gut eingegroovt? Also
ja. Wie ist das so mit Profifußballhaushalt und wie kann man das alles managen?
Nee, also ich muss sagen, es hat sich dann doch schon ein bisschen gezogen. Also ich glaube, von Mietbeginn, bis ich das erste Mal drin geschlafen habe, ist über einen Monat vergangen, weil ich einfach noch so wenig Sachen drin hatte. Keine Couch, kein Bett.
Soll es aber Möbelhäuser geben, ne?
Ja, aber ich habe dann bestellt, weil das für mich irgendwie am naheliegendsten war.
Die machen ja alle auch ihren Job unterschiedlich gut.
Genau, aber jetzt ungefähr schon 2 Wochen drin in der Bude und auch sehr gut eingelebt, muss ich sagen.
Okay. Gab's schon eine Einzugsparty?
Nee, die wird's, denke ich, auch nicht wirklich geben, weil wenig Platz und bevor was kaputt geht, muss man aufpassen.
Genau, das ist eher die Geschichte. Hätte es eigentlich bei euch einen Plan B gegeben? Hattet ihr Ideen, wenn jetzt Profifußballer nicht in Frage gekommen wäre? Wäre Musiker geworden, Podcaster, Influencer oder was hätte auf der Agenda gestanden?
Also, ja, natürlich. Ich habe immer ganz viele verschiedene Berufswünsche. Irgendwann wollte ich mal Bankkaufmann werden, irgendwann wollte ich mal Polizist werden, also alles Mögliche. Aber nee, jetzt in den letzten Jahren, wo es dann wirklich in Richtung Berufsleben geht, wäre das jetzt nicht mit dem Fußball was geworden, wäre es wahrscheinlich irgendein Studium gewesen, kleinen Nebenjob dabei, um ein bisschen Geld zu verdienen, genau.
Ja, da schließe ich mich völlig an. Das ist eigentlich so das Schlauste, finde ich, was man machen kann.
Und wann reift so der Gedanke, das könnte jetzt wirklich klappen? Bei Dynamo idealerweise, aber wenn es eben hier nicht hinhaut, dann irgendwo anders im Profifußball. Ist das dann A-Jugend oder ist das schon eher? Ich meine, Profiverträge gibt's ja heutzutage auch immer früher, ne? Ja, sag mal so, wenn man den ersten Profivertrag hat, ist damit klar, jetzt ist alles gut oder geht der Stress dann erst richtig los?
Nee, ich würde sagen, da beginnt das alles erst, dass man, sage ich mal, hungriger wird. Aber ich denke mal so, die ersten Gedanken, wo man drüber nachgedacht hat, ob das als was mit einem Profivertrag werden könnte, war so, als man den Erstkontakt mit den Profis hatte, beispielsweise, dass man im Training dabei war, dass von oben mal jemand mit einem gesprochen hat, wie es läuft und so. Und ich denke mal, das waren dann so die ersten Anzeichen, würde ich einfach mal behaupten, dass es hier wirklich realistische Chancen für einen Kaderplatz gibt in der ersten Mannschaft. Und ja, dann, wo ich persönlich zumindest den Vertrag unterschrieben habe, habe ich mich einfach riesig gefreut. Und es war, sage ich mal, wie so ein neuer Anfang, wie so ein neues Kapitel.
Ja, also bei mir war das auch so am Anfang erstmal riesige Freude. Und dann ist trotzdem nochmal der Gedanke gekommen, ja, okay, wie macht man das jetzt? Wie bleibt man im Profibereich im Gespräch? Bei mir war das, glaube ich, Ende U17, dass ich den Vertrag unterschrieben habe, Anfang U19. Das heißt, ich hatte noch 2 Jahre Jugendfußball und man wollte sich natürlich irgendwo anbieten. Es hat dann bei mir auch noch gedauert bis zum letzten U19-Jahr. Und da habe ich mir schon oft Gedanken gemacht, ja, okay, klappt es wirklich? Muss man nicht doch irgendwie nochmal einen anderen Weg einschlagen? Wobei natürlich immer das Ziel war, okay, ich will im Profibereich ankommen. Ja, ja, aber man macht sich auf jeden Fall, also zumindest ich habe mir Gedanken darüber gemacht, ob es jetzt auf jeden Fall dieser endgültige Weg Profifußball ist.
Das ist ja, Tino hat es vorhin auch gesagt, für viele ein Traum. Also Profifußballer zu werden, müssen wir nicht drum rumreden. Ist, glaube ich, bei Jungs so Top 5 der Berufswünsche mit dabei.
Nach Feuerwehrmann und Astronaut. Oder war das früher so jetzt bei uns?
Aber man darf ja auch nicht ganz vergessen, es sind ja auch Entbehrungen damit verbunden. Klar, ihr verdient richtig gut und sicherlich auch mehr als der Durchschnitt. Aber ihr musstet auch schon ein bisschen auf was verzichten. Ne? Was waren so die Momente oder die Dinge, wo du gesagt hast, boah, das war schwer?
Boah, ich denke mal so, vor allem viel mit Freunden zu machen. Ja. Also so, wenn Jungs immer gefragt haben, ja, abends irgendwie so 21, 22 Uhr, wie sieht's aus, kommst du mit raus? Und wir dann beispielsweise Sonntag Spiel hatten und die Samstagabends natürlich losgingen. Ja, natürlich haben wir da Nein gesagt, weil geht ja nicht, brauchst ja trotzdem eine gewisse Vorbereitung, egal gegen wen du spielst. Und ich denke mal so, das hat so am meisten geraubt, vor allem halt diese Zeit mit Freunden, die war dann doch sehr überschaulich über die Jahre.
Weil die so nicht verstehen teilweise, weil die sagen, Mensch, wir gehen da jetzt auch weg, also das Verständnis.
Ah, ich muss sagen, meine Freunde haben es tatsächlich gut verstanden und haben da auch zu jedem Zeitpunkt hinter mir gestanden, zum Glück.
Ja, also ich finde auch, das geht sehr, sehr früh los. Also, dass man ein bisschen zurückstecken muss, sage ich mal. Glaube, ich habe 70-80% der Kindergeburtstage, auf die ich eingeladen war, von klein auf verpasst. Weil es halt am Wochenende hieß, okay, wir dürfen spielen oder haben irgendwie Training, auch damals schon. Und ja, das hat sich halt so über die Jahre durchgezogen. Selbst die Freunde haben dann teilweise Geburtstage geplant nach dem Motto, ja, okay, wann trainiert denn der? Und also da muss ich auch sagen, meine Freunde haben mich da immer unterstützt und ja, die haben so mit den Traum gelebt, sage ich mal, haben den meinen Traum oder unseren Traum zu deren eigenen auch irgendwo gemacht. Ja, aber man muss natürlich irgendwo zurückstecken. Jetzt, klar, irgendwo ist man auch mal in einem Alter, wo man feiern gehen möchte oder so und man weiß, okay, man hat den nächsten Tag Spiel, dann wird es natürlich nichts, das ist selbstverständlich, aber auch wenn du halt mal ein Spiel verlierst, kannst du auch abends nicht unbedingt noch rausgehen und das sind so Kleinigkeiten, aber ich glaube, letzten Endes ist es ein Privileg, Fußball spielen zu dürfen, damit sein Geld zu verdienen und das steckt man sehr, sehr gerne zurück.
Ich kann euch jetzt mal ein Kompliment machen, ihr kommt sehr angenehm, eloquent drüber und es sind nicht die typischen Fußballerfloskeln, die ihr bringt. Also es macht bislang großen Spaß. Aber das bringt mich zu der Frage, wer coacht euch in Sachen Medientraining? Also, weil wir müssen nicht drumherum reden, Fußballer stehen in der Öffentlichkeit. Ihr müsst auch mal immer in die Mixzone, ob jetzt vor dem Spiel oder nach dem Spiel oder dürft in die Mixzone, wenn er Besonderes geleistet hat. Wer kümmert sich um das? Habt ihr durch einen Berater auch mal ein Medientraining oder wie läuft sowas ab?
Ja, in der Vorbereitung hatten wir 1-2 Sitzungen, wo wir mal über grundlegende Sachen gesprochen haben. Aber ich glaube, das kriegt man auch mit, dass jeder Spieler da unterschiedlich ist, unterschiedlich umgeht mit den Fragen von Journalisten. Sind ja auch nicht alle so angenehm wie ihr jetzt.
Die 20 Euro kriegst du dann schwer.
Ja, mach mal so. Nee, aber ich denke, dass da, klar, man kriegt so grundlegende Sachen, kriegt man mit und beigebracht.
Kommt dann auch so die Fleißkeln zu, jetzt bitte mal alle wiederholen. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Und jetzt alle, wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Am Ende zählen nur 3 Punkte. Oder stellen wir uns das nur so vor?
Nein, also das gibt's nicht. Fußball ist ein Sport mit Emotionen. Und ich glaube, auch in Interviews merkt man immer die Emotionen. Und ich glaube, da kannst du gar nicht immer dran denken, okay, was hast du jetzt eigentlich beigebracht bekommen oder was sollst du sagen? Und ich glaube, das macht's ja auch so schön.
Ist ja auch wirklich bemerkenswert. Nach so einem Spiel stehst du 90 Minuten unter Volldampf auf dem Platz und dann musst du noch in die Mixzone, vor allem gerade nach einer Niederlage, und musst dann dort noch 5 geschliffene Sätze in die Kamera oder ins Mikrofon blasen. Das stelle ich mir auch nicht immer ganz einfach vor.
Ja, nee, ist nicht die einfachste Aufgabe, sage ich mal, da Kontrolle zu bewahren. Aber ich denke mal, genau deswegen machen wir solche Medienschulungen am Anfang der Saison und das hilft auch schon, finde ich zumindest sehr, weil du trotzdem auf alles vorbereitet bist jederzeit. Und ich denke mal, das ist wichtig. Nichtsdestotrotz musst du trotzdem persönlich bleiben. Du musst trotzdem du bleiben, ja, und sagen, was du selber auch denkst.
Und Jens, ich glaube ja inzwischen, dass die Sache mit der Tabelle wirklich eine Sache für Fans und uns Journalisten ist, dass die Spieler schon wissen, wo sie stehen, aber wirklich nicht so intensiv sich mit der Tabelle befassen wie wir.
Frag Lars Bünding. Ich glaube, Lars Bünding hat heute schon 3-mal auf die Tabelle geschaut. Es gibt auch welche, die draufschauen. So. Du glaubst,
Naja, es sagen immer so viele und es klingt halt, auch das klingt ja Tatsache gut, wie so eine Phrase. Ja, wir gucken nicht auf die Tabelle, wir denken von Spiel zu Spiel. Aber ich glaube, Tatsache, dieses von Spiel zu Spiel, das klingt abgedroschener, als es in Wirklichkeit ist, weil es dir nichts bringt, jetzt schon an das Heimspiel gegen Ingolstadt zu denken, wenn du erst in Hannover spielen musst. Du kannst sagen, es beide genickt haben. Du nicht. Du stellst die nächste Frage.
Man kann ja sagen, was man will. Ihr kommt sehr angenehm, sehr freundlich rüber und das sagen nicht nur wir. Und trotzdem stelle ich mir auch das manchmal nicht so einfach vor, bei allem, wenn euch alle zujubeln und sagen, ihr seid die Größten, ihr seid die Besten und Fotowünsche und dies und jenes, mit der Bodenhaftung. Wer erdet denn euch, dass ihr so bleibt, wie ihr gerade seid?
Ja, also ich denke in erster Linie einfach unsere Eltern und unsere Freunde. Ich denke mal, so, wir sind jetzt die Person, die wir jetzt sind, durch unsere Eltern, einfach durch deren Erziehung. Dafür bin ich auch extrem dankbar, eine gute Erziehung genossen zu haben. Und ja, falls irgendwann mal irgendwas bei mir sein sollte, falls ich abhebe oder so, dann gibt's schon einen Spruch von Mama und Papa. Aber das war bisher jetzt Gott sei Dank noch nicht der Fall und wird auch, denke ich, nicht der Fall sein.
Würde ich auch sagen, meine Eltern haben sehr darauf geachtet, dass ich die grundlegenden Werte, sage ich mal, mitbekomme und ja, das ist die auch verinnerliche. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass das ganze Umfeld immer einen bemerkbar macht, wenn man jetzt mal irgendwie einen Spruch bringt oder so, was jetzt vielleicht unpassend sei. Ja, und ich glaube, untereinander ist es auch so, wenn wir merken, irgendwie, es kommt mal, der eine fühlt sich zu gut, wird er schnell wieder eingefangen. Ich kann mir deswegen auch nicht unbedingt vorstellen, dass das jetzt mal der Fall sein wird, dass irgendwann für andere den Anschein macht, dass wir abgehoben seien.
Und ein Stück weit, glaube ich, erdet euch eure Karriere ja auch immer wieder selbst, ne? Wenn man jetzt zurückblickt aufs vergangene Jahr, jetzt sieht alles toll aus, bei Ömi könnte man noch kürzer fassen, du hattest gerade eine Schulter, also jetzt gerade ist es schon eine Weile her, aber um den Jahreswechsel eine Schulter-OP, davor hast du eine richtig gute Phase, ich glaube, da wird man automatisch geerdet.
Ja, also so ist nun mal das Fußballgeschäft, sehr, sehr schnelllebig, du hast gute Phasen, dann wieder schlechte Phasen und ich glaube, das ist den meisten auch einfach bewusst. Deswegen muss man die guten Phasen ja genießen und wirklich auch dankbar dafür sein. Aber in den schlechten Phasen versuche ich es mir immer wieder bewusst zu machen, dass es auch wieder gute Phasen geben wird, damit man einfach nicht negativ wird. Aber ich glaube, so dieses Zusammenspiel ja zwischen gut und schlecht, das ist einem immer bewusst.
Gehen wir nochmal zurück. Sommer 2023. Eigentlich der Durchbruch, Toni. Wir waren im Trainingslager am schönen Walchsee. Der Trainer Markus Anfang, so hieß er damals, hat dich mitgenommen. Du hast in den Testspielen tatsächlich überzeugt. Wir waren alle der Meinung, Toni Menzel könnte tatsächlich der Shootingstar der neuen Saison werden. Der Himmel schien voller Geigen. Du hast den ersten Profivertrag unterschrieben. Und dann habe ich mal geschaut. 4 Einsätze in der dritten Liga, 47 Minuten und die hauptsächlichen Minuten dann in den letzten beiden Spielen. Also es war dann doch eher eine sehr, sehr durchwachsene Saison. Wie siehst du das mit ein bisschen Abstand heute?
Ich würde sagen, In der dritten Liga war es sehr übersichtlich, meine Spielzeit. Ich habe versucht, so viel Spielzeit es nur ging, in der U19 zu sammeln. Das war dann leider auch nicht immer so der Fall, weil es dann doch ein ganz schönes Hin und Her war. Bin ich jetzt im Kader bei den Profis, kann ich dann bei der U19 noch mitspielen? Das war so ein bisschen das Problem. Dann noch mit der Schule, es war alles nicht so entspannt. Deswegen bin ich froh, dass ich auch diese Zeit gut überstanden habe. Ich habe versucht, das Bestmögliche draus zu machen. Und ja, es gibt schlechte und es gibt gute Phasen im Fußball. Das war vielleicht meine schlechte.
Du bist doch aus dem Trainingslager auch gekommen. Da hatten wir doch alle, also das haben wir doch nicht nur, wir hatten doch keine Tomaten auf den Augen. Du hast doch bestimmt nach dem Trainingslager auch gedacht, das wird eine gute Saison.
Das könnte eine gute Saison werden, habe ich mir gedacht. Ja, aber dann ist es halt ein bisschen anders gekommen und ich denke mal, es ist trotzdem wichtig, mit solchen Rückschlägen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, umzugehen, trotzdem demütig zu bleiben und versuchen, das Beste draus zu machen. Und das habe ich dann einfach probiert, in der U19 unter Beweis zu stellen, was ich kann. Und ja, es ist trotzdem nicht so viel Spielzeit rumgekommen, dann auch in der U19 leider nicht, aber Training bei den Profis war, denke ich, dann doch sehr prägend über die ganze Saison gesehen.
Da ist es natürlich jetzt cool für die, die jetzt auch so denken, ja, ich muss es so machen wie der Toni Menzel, wenn die dann mal den Rückschlag erleiden, dass es jetzt die U21 zumindest gibt.
Ja, ein sehr wichtiger Teil, denke ich mal.
Und bei dir, Ömi, war es ja nun die letzte Saison auch jetzt nicht die Saison, die du dir an die Wand hängen willst, so wie Niklas Hartmann diesen goldenen Teller, den er am Sonntag bekommen hat, aber auch nochmal geschaut, eher suboptimal, 2-mal Startelf, 13-mal eingewechselt in der dritten Liga, aber bei den Einwechslungen waren 9 Spieler dabei mit maximal 5 Minuten.
Ja, also es war ja sozusagen mein zweites Jahr im Profibereich, das erste Herrenjahr und ich hatte mir eigentlich Großes vorgenommen, das Ziel gesetzt natürlich auch viel zu spielen. Am Anfang war es ja immer die Kurzeinsätze, die ich hatte. Ich glaube, die ersten 10, 9 Spiele irgendwie immer zumindest eingewechselt worden. Danach eine Zeit lang gar nicht mehr oder nicht mal im Kader gewesen und das war natürlich hart. Und ja, hat man sich so nicht vorgestellt, dann macht man sich Gedanken. Ja, und dann hat mir Scholle und Ulf mehr dann über die letzten 2 Spiele, glaube ich, nochmal die Chance gegeben.
Ja,
Startelf Minuten zu sammeln und ja, das war natürlich toll und irgendwo war die Saison sehr lehrreich, hat einen auch wieder klarer gemacht, wie hart dieses Geschäft ist, weil ich habe zu jedem Zeitpunkt mir gedacht, okay, ich hätte es eigentlich verdient zu spielen, ja, aber es sollte halt einfach nicht sein.
Wer hat euch in dieser Situation geholfen? Ich meine, so diese jugendliche Ungeduld und dieser Tatendrang und dieser Optimismus, das gehört ja irgendwo zusammen und trotzdem, ihr habt auch das Wort lehrreich immer wieder jetzt gerade beide genannt. Das gehört ja vielleicht auch dazu, ja, den Kopf oben zu behalten. Wer hat euch in den Momenten bestätigt? Weil wenn man sich hängen lässt, ist ja, glaube ich, das Schlimmste, was man machen könnte, weil dann kommt ja die Chance nie. Dann wäre sie vielleicht auch dieses Jahr nicht gekommen, wenn ihr das letzte Jahr im Training verschenkt hättet.
Ja, also ich kann von mir reden, das war noch die Zeit, wo ich zu Hause gelebt habe. Da war ich dann doch teilweise schon etwas niedergeschlagen, sage ich mal. Da waren dann meine Eltern jedes Mal für mich da, wenn ich irgendwie mal mitgefahren bin zu einem Spiel von den Profis auswärts und dann keine Minute gesehen habe. Es war nicht so cool, sage ich mal. Und dann auch hier, vor allem in der Mannschaft, Stefan Kutschke und Niklas Hauptmann, die uns da eigentlich auch sehr viel unterstützt haben, sage ich mal, wir als Mentoren immer an unserer Seite standen und uns jedes Mal aufgebaut haben, dass wir nicht nachlassen sollen. Und ich denke mal, das war auch wichtig, dann mit den beiden immer reden zu können, dass sie ein offenes Ohr hatten.
Was sagt denn dann so ein Stefan Kutschke oder Niklas Hauptmann? Sagen wir, ruhig bleiben, deine Zeit kommt, die Zeit ist dein Freund, nie zu ungeduldig werden.
Nicht ungeduldig werden, demütig bleiben und weiter an sich arbeiten. Ich denke mal, das waren so die prägendsten Sachen, die ich auf jeden Fall jederzeit noch im Kopf behalten konnte.
Ja, also ich muss auch sagen, die beiden haben einen immer Bestätigung irgendwo gegeben, dass man es nicht so verkehrt macht und haben schon versucht, dass bei uns nie Zweifel aufkommen irgendwie an unseren Fähigkeiten.
Ich frage mich manchmal, so eine Profikarriere, man muss ja nicht gleich in den ersten 3 Jahren die Welt einreißen. Du hast gesagt, ne, dein zweites Profi, dein erstes Männerjahr und hast dir ganz Großes vorgenommen. Ich meine, wenn man mit 24, 25 absoluter Stammspieler ist, hätte man ja immer noch 5, 6 Jahre, wo man praktisch die Welt einreisen kann. Mein Beispiel ist immer Toni Kroos, der ja als Wunderkind gehandelt wurde und mit 16, 17 schon bei den Bayern spielte und aber trotzdem lange gebraucht hat, bis er auch diesen Durchbruch für sich hatte. Von daher gehört dieses Lernen und Abwarten nicht vielleicht auch irgendwo dazu, weil nur die allerwenigsten mit 19, 20 wirklich schon Stammspieler sind.
Ja, natürlich gehört das dazu, aber es gibt natürlich auch Beispiele von Spielern, die es groß geschafft haben und direkt geschafft haben. Und das macht einen irgendwo ungeduldig, weil man denkt sich, ja, okay, man hat vielleicht die Fähigkeiten und will das halt auch schaffen. Und deswegen ist es schwierig, da abzuwarten. Ich denke auch, große Ziele oder hohe Ziele sind wichtig, sollte man sich immer setzen, einfach um die auch zu verfolgen. Und ja, wenn das dann halt nicht so klappt, ist es schwierig, aber dann ist halt entscheidend, wie man damit umgeht und ja, versucht es irgendwie bestmögliche trotzdem rauszuholen.
Zum Beispiel ist ja auch, du hast Toni Kroos erwähnt, Leon Goretzka, was der in den letzten Monaten mitgemacht hat beim FC Bayern, gerade so im letzten Sommer, galt er so ein bisschen als Auslaufmodell. Und viele haben gesagt, naja, der wird nicht mehr viel lange und oft beim FC Bayern spielen und schon gar nicht in der Nationalmannschaft. Und jetzt ist Leon Goretzka in aller Munde, weil er beharrlich blieb und weil er auf seine Chance gewartet hat und weil er im Training immer Vollgas gegeben hat und weil er nicht irgendwie Sprüche geklopft hat.
Genau, ich denke mal, das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, wie man in so einer Situation umgehen kann. Es gibt bestimmt auch einige Spieler, die in so einem Fall, sag ich mal, den Kopf hängen lassen, sich so denken, ja okay, immer ich habe ich ein Pech. Aber ich denke mal, er hat wirklich das Beste draus gemacht. Er hat weiter Gas gegeben, ist geduldig geblieben. Und da kann man auch sehen, was da alles rumkommen kann noch.
Ich habe noch ein Beispiel, ein Dynamo-Beispiel. Benny Kirsten war für mich immer so jemand, der auch als junger Spieler irgendwie immer hinten dran war und so zweiter Torhüter. Und dann, wenn man ihn dann immer beobachtet hat, wie er sich auch in Dresden entwickelt hat, wie er dann zur Nummer 1 wurde und wie er immer weitergearbeitet hat und dann irgendwo hier ja Tatsache diesen Publikumslieblingsstatus sich erarbeitet hat, fand ich auch immer bemerkenswert. War dann oft auch bei uns in der Mixzone und da konnte man echt gut ablesen, wie er sich von Jahr zu Jahr an sich gearbeitet hat. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits des Platzes. Mixzone, Stichwort, ne? Also das ist immer für mich auch so ein Beispiel, wo ich denke, echt eine tolle Entwicklung.
Und die Saison ist ja auch eine ganz andere als die vorherige. Sicherlich auch ein bisschen was mit dem Trainer zu tun. Eigentlich von Beginn an lief es ja bei dir wie geschnitten Brot, oder? Das erste Heimspiel hier gegen Cottbus, das musst du ja doch mit Tor immer noch einrahmen, oder? Was ist denn das? Also erklär mir mal diesen Freitagabend, wie sich das anfühlt.
Das ist schwer zu beschreiben, muss ich sagen. Also ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich gesehen habe, dass Lemmy den Ball hat. Ich habe einfach dran gedacht, ja, okay, jetzt gehe ich mal tief. Entweder der Ball kommt oder er kommt nicht. Dann spielt Lemmy einen super Ball in die Tiefe. Und ja, hab ich einfach gesehen, der Torwart steht relativ weit draußen. Hab überlegt, ja, schieße ich oder gehe ich noch vorbei? Hab mich dann dafür entschieden, vorbeizugehen. Und ja, dann habe ich halt nur noch den Innenverteidiger gesehen. Hab gesehen, ja, okay, der ist jetzt doch ganz schön schnell unterwegs. Der will den Ball bestimmt davor. Hab den versucht, ein bisschen in seinen Rücken zu spielen. Und dann ist er halt da reingekullert. Und dann war es umso schöner und umso befreiender, aufgrund des Jahres davor mein erstes Profitor geschossen zu haben im eigenen Stadion und dann noch vor dem Block, wo man selbst als Kind immer gesessen hat. Und das war ein unbeschreibliches Gefühl. Und ich freue mich immer jedes Mal riesig, wenn ich irgendwo dieses Tor sehe.
Wie gesagt, ein richtig großartiges Spiel. Und da merkt man dann auch, glaube ich, als Fußballer selbst, ach, jetzt liegt die blöde Saison, die letzte Saison hinter mir, jetzt starte ich durch.
Ja,
und du hast ja gerade am Anfang dann gegen Stuttgart 2 tolle Spiele gemacht. Also gerade die Anfangsphase standst du so oft in der Kicker-Elf. Also das lief ja richtig top.
Ja, war eine sehr gute Zeit. Bin auch sehr dankbar für die vielen Einsätze auch von Anfang an.
Ja.
Uns hat einfach mega Spaß gemacht. Macht's immer noch.
Und als es mit dem Toreschießen nicht mehr genug war, hast du hinten noch welche auf der Linie weggemacht in München.
Ja, da muss ich den Tim auch das ein oder andere Mal unterstützen. Aber mach ich gerne.
Ist das nicht manchmal verrückt, wo man dann sagt, krass, wie viel Gutes kann jetzt eigentlich noch zusammenkommen?
Ja, ich denke mal, das war schon das relative Maximum, was da hätte nur gehen können. Vor allem mit dem Spiel gegen 1860, zwei vorne gemacht, zweimal hinten gerettet. Ja, und dann dachte ich mir auch so, ja, okay, mehr geht halt jetzt irgendwie auch nicht. Also.
Und du mit deinem ersten Tor, Kopfballungeheuer, ne?
Ja, gegen Ingolstadt, genau.
Es wurde dann auch mal Zeit, dass es dann klappt.
Ja, also wie gesagt, ich musste ja sehr, sehr lange drauf warten, mal treffen zu dürfen und war natürlich ein schönes Gefühl, auch wenn es jetzt nicht das schönste Tor war. Vielleicht kommen da ja irgendwann mal ein paar schönere.
Schönes Kopfballtor.
Ja, nee, war trotzdem auch für mich befreiend, ähnlich wie bei Toni.
Und es war ein wichtiges Tor,
ja, ja.
Das 1:1 in Ingolstadt.
Richtig.
Also auch in der Phase damals, vielleicht wird man rückblickend sagen, ja, es war ein Unentschieden in Ingolstadt, aber in der Phase damals war es, glaube ich, auch entscheidend für die darauffolgenden Wochen.
Ja, genau, es war ja in der englischen Woche, war die Belastung sehr, sehr hoch und ich glaube, also es war ja das DFB-Pokal, Samstag
dann.
Ja, Woche genau, wo wir Darmstadt am Mittwoch hatten, glaube ich. Dementsprechend waren alle ein bisschen müde. Und ich glaube, deswegen war der Punkt doch wichtig für uns, ja.
Über dieses Darmstadt-Spiel, weil es gerade nochmal erwähnt wurde, das ist ja sowieso ein Moment dieser Saison, oder? Egal, wie es jetzt hier ausgeht, aber ich glaube, Darmstadt kriegt ein eigenes Kapitel, weil es war utopisch, auch wenn wir da den Kürzeren gezogen haben. Aber an diesen Abend denkt jeder irgendwie zurück.
Es war utopisch und ich muss sagen, es hat sich auch gar nicht unbedingt wie eine Niederlage angefühlt.
In dem Moment nach dem Aus schon.
Ja, dann ja.
Und da waren alle traurig und sauer, aber schon 2 Stunden später und spätestens auch am Tag danach dachte ich, was für ein geiler Fußballer.
Ja.
Davon bitte mehr.
Ja, also ich glaube, so im Nachhinein gesehen war das wirklich ein Gewinn für die Mannschaft und für den Verein. Trotzdem rein dieses Spiel gesehen, weg vom Ergebnis. Und ich denke, das hat wirklich viel hier trotzdem auch zusammengeschweißt nochmal. Und das war einfach ein mega Erlebnis. Also was die Fans da abgebrannt haben, was die Jungs auf dem Platz abgebrannt haben, das war schon sensationell, muss man sagen.
Ja, ich sag auch, das war ein Spiel für jeden Fußballliebhaber, weil es einfach alles hatte. Führung, Zurückkommen, gute Stimmung, Emotionen, also es war halt alles dabei. Natürlich ist uns das Happy End leider verwehrt geblieben, aber waren trotzdem, ja, ein wirklich tolles Spiel und ich glaube, das bleibt uns halt auch allen irgendwie noch lange im Kopf oder ist uns allen noch lange im Kopf geblieben. Ich meine, die ganzen Videos, die sind ja auch im Internet rumgegangen. Ja, da bist du ja gar nicht drum herum gekommen.
War wirklich top. Dann hattet ihr auch anschließend nach diesem Darmstadt-Spiel eben durch den Rückenwind eine richtig gute Phase. Gerade die letzte Phase des vergangenen Jahres war ja top, auch mit dir. Und dann heißt kurz vorm Ende des Jahres Schulter-OP. Für dich, Jonas, wird der Anfang des neuen Jahres weniger auf dem grünen Rasen und mehr in der Reha stattfinden. War das ein Schock?
Ja, natürlich war das ein Schock. Ich hatte schon länger Schulterbeschwerden, ja, einfach Probleme mit der Beweglichkeit und immer wieder Schmerzen. Und dementsprechend habe ich gesagt, okay, ich möchte das machen. Und dann hatten wir das so geplant, dass es dann halt nach dem letzten Spiel ist. Ja, dass das natürlich so lange ist, gedauert hat. Für mich sehr, sehr ärgerlich, natürlich, weil ich gerade eine gute Phase hatte. Aber ja, die Zeit ist jetzt auch wieder vorbei. Ich darf jetzt wieder mit den Jungs mittrainieren. Gestern Kader, deswegen schaue ich einfach nur nach vorne oder habe die ganze Zeit immer nur nach vorne geschaut und denke jetzt, okay, heißt wieder ranarbeiten und die letzten paar Spiele nochmal Gas geben und dann hoffen, Teil vom Erfolg zu sein.
Also nach außen sieht es ja immer noch ein bisschen wie in Anführungsstrichen Wunderheilung aus, weil ich glaube, Großteil der Öffentlichkeit ging davon aus, wenn du noch 3-4 Spiele vielleicht zur Verfügung stehst, dann ist das schon viel. Aber jetzt bist du ja richtig wieder da. Also mir ist der Satz von Thomas Stamm in Erinnerung nach dem Testspiel. Er ist 3-mal auf die Schulter gefallen und 3-mal hat sie gehalten. Also Testspiel hat auch seinen Zweck erfüllt. Insofern, also hat es ja dann doch nicht so lange gedauert. Aber bei der Ungeduld, die du vorhin angesprochen hast, ist jedes Spiel 1 zu viel, oder?
Ja, also das stimmt. Jedes Spiel zuschauen war nicht einfach. Auch wenn ich natürlich trotzdem Freude hatte, wenn die Jungs gewonnen haben. Die Wunderheilung war es jetzt nicht. Wir waren perfekt im Zeitraum. Dass es jetzt so funktioniert hat, darüber freue ich mich. Weil ich glaube, das ist ja auch nicht die Regel, dass man die Ziele genauso einhält.
In Erinnerung ist geblieben, dass er im Dynamo-Trikot die Spiele, gerade wo er nicht mitfahren konnte, geschaut hat. Das finde ich schon beeindruckend. Das zeigt auch eben die Symbiose zum Verein. Aber auch da, weil wir vorhin über Ungeduld gesprochen haben, ist man auch ein bisschen ungeduldig, oder? Will schneller zurück, als man kann.
Ja, klar. Bei mir war es gerade die Endphase, wo ich mir dann oft gedacht habe, ach komm jetzt, eigentlich geht's doch schon, lass mich wieder ran. Aber ich denke, wir haben da viel richtig gemacht, dass das jetzt so wieder läuft, wie es jetzt ist. Ist gut.
Umso schlechter, schlimmer hat's Paul Lehmann erwischt, wo man immer wieder das Gefühl hat, er ist rangekommen, gegen Cottbus war er im Kader, jetzt ist er gefühlt wieder weiter weg. Ihr seid in etwa ein Jahrgang oder zumindest eine Generation. Da will ich jetzt nicht von Mentoren reden, aber vielleicht, wie könnt ihr ihm zur Seite stehen? Ist man da auch mal unter Gleichaltrigen derjenige, der sagt, ey, komm Paul, Kopf hoch, wir hatten alle schon mal eine Scheißzeit und das wird schon?
Ja, das ist sehr, sehr schwer aktuell, weil natürlich wissen wir, wie das ist, aber bei mir war es zumindest so, ich habe immer halbwegs klare Aussagen gehabt oder wusste, was jetzt meinem Körper fehlt. Und bei Lemi ist es ja jetzt wirklich so, dass es nicht zu 100% klar ist, wo jetzt das Problem liegt. Und ja, das heißt, er macht sich Gedanken, wie geht's weiter. Natürlich ist die Saison jetzt auch nicht so verlaufen, wie er sich's erwünscht hat. Und wir versuchen ihn natürlich irgendwo zu unterstützen. Aber das ist halt wirklich sehr schwierig, weil wir wissen, er macht das mit sich selber aus. Irgendwann will man auch nicht mehr die ganze Zeit irgendwie Mitleid oder sowas hören. Das nervt. Man möchte, dass sich irgendwas an der Situation ändert, aber das kann halt keiner irgendwie für ihn jetzt machen, er selber auch nur schwer, sondern es dauert halt so lange, wie sein Körper Zeit braucht. Und dementsprechend würde ich sagen, fühlen Toni und ich gerade noch mal mehr mit, weil wir ihn halt, ja, also weil wir seit Jahren einfach sehr, sehr gute Freunde sind. Und es ist sehr, sehr schwierig, ihn so zu sehen, und kann einem nur leid tun.
Ist es für euch eigentlich ein Vorteil, mit Thomas Stamm einen Trainer zu haben, der in Freiburg ja auch im Nachwuchs gearbeitet hat, dort die U23 betreut hat, davor eben auch in jüngeren Jahrgängen aktiv war und den man ja auch geholt hat, damit die Verbindung zwischen Nachwuchs und Profimannschaft noch enger wird?
Es macht auf jeden Fall einen Unterschied zu Markus Anfang, zu 100%. Also ich denke mal so, wir hatten wirklich großes Glück mit unserem Trainer jetzt, weil er halt auch einfach so diese jungen Spieler kennt und zum Glück auch auf junge Spieler vertraut. Und dafür sind wir auch sehr dankbar, dass er uns die Chance gibt. Und ja, sowas kannten wir halt, sage ich mal, noch nicht. Dafür sind wir jetzt umso glücklicher, dass wir diese Saison so einen Trainer bekommen haben.
Ja, also stimme ich auch zu. Ich glaube, man merkt auch, dass er einfach Bock hat, junge Spieler zu entwickeln, der keine Angst hat, irgendwie einen auch mal ins kalte Wasser reinzuwerfen. Ich glaube, der Großteil der Mannschaft hat dieses Jahr schon Minuten gesammelt. Das ist natürlich für uns super und ja, auch irgendwo so, wie man sich's vorgestellt hat, als man die Personalie Thomas Stamm das erste Mal so gehört hat, dass er hierher kommt. Das ist super für uns.
Wir haben noch ein paar Hörerfragen. Wie findet ihr die Fans von Dynamo? Wie findet ihr die Fankultur der SGD? Wie sehr beeinflusst euch die Stimmung auf den Rängen? Ich glaube, die Frage können wir so ein bisschen zusammenfassen, oder?
Ja, ich denke, da gibt's nicht einfach, also nicht viel zu sagen. Ich denke mal, geisteskrank positiv gesehen beschreibt's eigentlich sehr gut. Meiner Meinung nach mit die besten Fans in Deutschland, ganz locker, was die für Shows abreißen, das macht auch was mit einem Spieler auf dem Platz. Da auch nochmal ein riesen Dankeschön an die Fans, wie die uns wieder in der Saison unterstützen und man freut sich einfach jedes Spiel auf die Fans auch.
Also ich sag auch, dieses ganze Stadion, die ganzen Fans, die lösen halt ein Gefühl in einem aus, so Glücksgefühle, die man ja nicht mehr loswerden möchte, und das soll einfach nicht zu Ende gehen.
Ich habe jetzt genau zugehört, weil das wichtig ist für die nächste Frage und ich könnte sie mir nicht beantworten, aber vielleicht könnt ihr es.
Ich würde sagen, nee.
Nee?
Nee. Können wir nicht?
Nee, könnt ihr nicht.
Könnt ihr Sächsisch sprechen?
Na, nicht klar können wir das.
Klar. Mensch, wir sind waschechte Dresdner. Was denkt ihr denn?
Also ein bisschen, aber gut, ihr könnt gut switchen.
Das ist unsere Heimat.
Muss ja irgendwie vertreten, oder nie?
Wir kommen ja auch aus Dresden.
Habt ihr Rituale vom Spiel?
Mehr oder weniger. Also ich denke mal, es sind so kleine Sachen wie zuerst den rechten, dann den linken Schienbeinschoner, den rechten Schuh zuerst, dann den linken Schuh.
Ist Tatsache so.
Ja, aber ich muss sagen, solchen Sachen schenke ich nicht so große Bedeutung, weil ich es automatisch irgendwie mache. Ist wie so ein kleines Ritual geworden, aber in erster Linie habe ich eine Kette von meinen Eltern geschenkt bekommen, die ich zu jedem Spiel trage. Somit versuche ich mich vorm Spiel auch nochmal kurz zu konzentrieren, Dankbarkeit zu zeigen, dass ich froh sein kann, was ich alles habe. Und dann gibt's nochmal einen Kuss auf die Kette und das war's eigentlich.
Ich habe keine richtigen Rituale. Ich habe meinen einen Musiker, von dem ich immer Musik höre vorm Spiel. das ist AZ.
Okay.
So eine Gruppe gewesen, die damals in Dresden hier groß geworden sind. Genau, und es war so, es ist Rap-Musik, so die ersten Musiker, die oder im Rap-Bereich, die ich kennengelernt habe. Und von dem höre ich dann immer vorm Spiel Musik. Das pusht mich nochmal besonders.
Wer ist der Lautere von euch beiden in der Kabine?
Ja, schwierig.
Boah, wir sind beide wirklich ruhig, muss man sagen. Also wir sitzen auch quasi nebeneinander mit Jakob Zickler.
Oh, da ist ja Ruhe in der Ecke, oder?
Ja, das ist wirklich recht ruhig. Ich glaube, wenn, dann kommt mal ein Spruch von dir. Ich glaube, ich bin noch ein Ticken ruhiger.
Ja, aber wir nehmen uns nicht viel, muss man sagen. Ja. Also wir sind eher die ruhigeren Typen in der Kabine und schauen uns das alles an, wenn die Jungs Tischtennis spielen oder so.
Fußball-Idol, wer waren die ganz großen Vorbilder?
Ja, also bei mir hat das immer mal wieder geswitcht über die Jahre. Aber im Großen und Ganzen würde ich so sagen, Kevin De Bruyne, Ronaldinho, das sind die geilsten Fußballer.
Das ganz große Besteck sozusagen.
Ja, klar. Schön, dass du es gesagt hast. Ich gehe tatsächlich auch mit Kevin De Bruyne. Okay. Früher war es auch mal Neymar und so. Aber das hat sich auch alles ein bisschen geändert. Ach,
von Neymar hast du jetzt relativ wenig. Also was so, Neymar hat ja so auch dieses Phlegma im Strafraum gerne mal so ein bisschen fallsüchtig zu sein und auch immer so ein bisschen die Diva zu mimen. Deshalb komme ich an Neymar immer nicht so richtig ran.
Ja, ich muss sagen, bei dem beeindruckt mich eher diese Technik.
Ah, okay.
Das finde ich einfach faszinierend. Oder fand ich faszinierend, einfach wo er bei Barca oder so noch war. Das war ja in meinen Augen wirklich sehr, sehr krass.
Die nächste Hörerfrage hat ein bisschen Hintersinn. Was wollt ihr noch lernen oder verbessern? Und es gibt auch zwei Vorschläge. Ecken und Freistöße?
Ja, natürlich wollen wir halt in erster Linie weiter Erfahrung sammeln und dementsprechend, sage ich mal, noch mehr ankommen im Profibereich, dass man irgendwann nicht mehr sagt, okay, Jugendspieler und so aus diesem Status rauskommen, sondern sagen, okay, das sind gestandene Profis. Ja, und ich glaube, das ist bei uns beiden so das Ziel, dass wir uns irgendwo einen Namen machen und in diesem Bereich einfach voll drin sind.
Genau, zum einen das und dann denke ich auch persönlich weiterentwickeln, aus Fehlern lernen und ja, einfach eine geile Zeit mit der Mannschaft haben, ist denke ich auch sehr wichtig.
Ist das manchmal schwieriger, wenn man aus dem eigenen Nachwuchs kommt, weil man eigentlich schon immer da war, als wenn du verpflichtet wirst, im Sommer von irgendwo herkommst? Also, wie nehmt ihr das jetzt wahr?
Ja, ich würde sagen, es ist bisschen einfacher, wenn du von einem anderen Verein kommst als junger Spieler. Ich sag mal so, wir werden hier jetzt wahrscheinlich auch noch etwas länger Dachse bleiben mit.
Dachse?
Ja, also Jakob Zickler und Mitja leisten uns da ein bisschen Widerstand. Die sind ja noch mal jünger als wir. Aber ich denke mal so, als junger Spieler hochzukommen aus U19, wirst, sage ich mal, in den meisten Augen trotzdem ein junger Spieler bleiben.
Ja, also ich glaube auch, dass das so ein bisschen Fluch und Segen ist. Natürlich wird einem ein bisschen mehr verziehen. Auch jetzt gerade Spieler wie Kutscher Haupe sehen einen halt auch irgendwie als Dresdner Jungs ähnlichen Werdegang vielleicht hingelegt. Also Haupe, sagen wir es mal so. Ja, das ist dann glaube ich auch nochmal ein anderes Verhältnis, aber irgendwo macht es einen dann halt auch, ist es vielleicht nochmal schwerer, weil die Leute sich denken, ja okay, noch nicht viel anderes gesehen. Es hat ja auch immer einen Grund, warum ein Verein einen Spieler verpflichtet. Wir waren nun mal schon immer da. Deswegen, ich glaube, das hat halt seine Vorteile und auch eben seine Schattenseiten.
Nehmen wir jetzt die Folge, die beiden Dynamo-Dachse.
Zitat, wir waren schon immer da.
Und jetzt die Frage, die inflationär gestellt wurde. Also ich hätte darauf setzen können, dass sie mehrfach gestellt wird. Könnt ihr euch denken, was da jetzt kommt?
Nee.
Welches Parfüm trägst du aktuell? Das ist die Frage. Nein, klar, Spaß beiseite. Aber ich habe mir sagen lassen, du riechst immer besonders gut und trägst wirklich momentan. Hast du ja gesagt, hast du zum Geburtstag geschenkt bekommen? Kannst du den Duft verraten oder willst du den verraten?
Also kann ich verraten. Erstmal freut es mich, dass sich das rumspricht. Das ist mir sehr wichtig. Das war Aqua Viva von okay. Profumo Roma.
Sehr gut. Und ich habe mir sagen lassen, der Zeugwart von Dynamo kriegt immer von dir das Angebot, dass du gerne mithilfst und dass du irgendwann mal ein Praktikum beim Tom machen wirst.
Ja, das würde ich mir wünschen, tatsächlich mal ein Praktikum bei Tom zu machen. Ich frage immer irgendwie, ob ich irgendwie noch helfen kann, wenn er da was macht, Wahnsinn. Aber leider Gottes lehnt er da immer dankend ab, aber...
Macht nicht jeder. Ich glaube, das macht nicht jeder und zeigt guter Charakter. Aber es war nicht die meistgestellteste Frage. Die meistgestellteste Frage, was glaubt ihr, wo ihr in 5 Jahren spielen werdet? Könnt ihr euch vorstellen, immer für Dynamo zu spielen? Wollen sie bei Dynamo bleiben und Idole werden? Steht ihr auch dann zu Dynamo, wenn bei euch die Bundesliga anklopft? Wie geht's mit euch weiter?
Boah, ich muss sagen, es sind immer schwierige Fragen, was sowas angeht. Auch schon oft gehört. Aber ich sag mal so, das hier ist unsere Lieblingsstadt, unser Lieblingsverein. Nichtsdestotrotz wird es früher oder später so sein, dass wir auch mal was anderes sehen werden. Ich denke mal, das ist fast unumgänglich. Ich denke, das ist auch wichtig für eine Person, auch mal andere Sachen zu sehen. Aber ich sag mal so, ich denke mal, wir haben beide dasselbe Ziel, unsere Karriere auf jeden Fall hier zu beenden. Ich denke mal, das wäre so das Schönste, zumindest in meinen Augen. Ich weiß nicht, wie es um Ömi steht.
Ja, aber also, stimme ich dir zu.
Aber noch müssen wir jetzt uns nicht so...
Nee, keine Sorge, keine Sorge.
Bekommen, dass ich dich über nächste Saison jetzt im Trikot vom, was weiß ich, vom, nenne jetzt irgendwie VfL Wolfsburg oder der TSG Hoffenheim.
Ich dachte, du sagst Kaiserslautern, Schwarzen.
Das, mein lieber Tino, würde ich aktuell hier ausschließen.
Nein, keine Sorge, müsst euch keine Sorge machen.
Ja, nee, also natürlich Karriere beenden, das ist jetzt da haben wir hoffentlich noch ein bisschen Zeit.
Daran angeln war ich aber jetzt auch fest, ne?
Das ist erstmal unsere Heimat hier. Ich glaube, wir haben jetzt gerade eine tolle Zeit hier. wir spielen hier sehr, sehr gerne und sind dankbar dafür, was wir haben. Was in 5 Jahren ist, das kann man immer nicht sagen. Das wissen wir alle nicht. Natürlich habe ich das Ziel, ich denke Toni auch, wir wollen das Beste rausholen.
Bundesliga mal.
Ja.
Am liebsten natürlich mit Dynamo Dresden.
Ja, genau. Also so, ist wirklich so, halt das Beste rausholen für uns selber auch irgendwo. Aber ich glaube, diesen Verein, der ist in uns drin irgendwo. Ich würde sagen, wir identifizieren uns auch beide mit Dynamo und deswegen wird das halt immer im Herzen bleiben.
Aber ich finde auch, so wie er es jetzt gerade darlegt, ist es ja, also ihr druckst jetzt ja nicht drum rum. Ihr müsst ja an eure Karriere denken, aber ihr lebt auch diesen Verein. Also von daher muss man mal gucken. Sicherlich, wenn die Bundesliga irgendwann mal anklopft. Habt ihr da so Präferenzen, Vereine außerhalb von Dynamo oder? Nee, nur Dynamo.
Nur die SGD.
Ja. Sehr gut, sehr gut.
Jens, da sind wir praktisch durch. Es gibt 2 Fragen, genau. Es gibt genau 2, an jedem noch eine.
Richtig. Was kommt jetzt?
Hörerfragen, muss man dazu sagen, ne? Aber uns interessiert es auch, ne?
Dich interessiert es offenbar.
Ihr macht das ganz schön spannend. Ne?
Wie findet es Jonas oder Ömi, dass er bei vielen Mädchen der Lieblingsspieler ist?
Ja, also mir ist es eigentlich egal, von welchem Geschlecht ich jetzt der Lieblingsspieler bin. Ich freue mich natürlich, wenn ich andere Leute oder Fußballfans irgendwie begeistern kann. Ich hoffe natürlich mit meinen fußballerischen Fähigkeiten, aber ist natürlich toll.
So, und jetzt kommt die Frage, die Instagram-Direktnachrichten steigern könnte oder abschwellen könnte beim Kollegen Toni Menzel.
Ja. Ich lese einfach vor. Hat Toni eine Freundin?
Ja, Toni hat eine Freundin seit neuestem.
Toni hat seit neuestem nicht nur eine Wohnung, er hat auch eine Freundin. Ich
lese D-Abus schon wieder.
Richtig. Und wir gucken mal, wie in der nächsten Woche die Followerzahl bei Toni Metz.
Ich bin gespannt.
Männer, das hat großen Spaß gemacht, euch mal abseits des Platzes so am Mikrofon zu haben und auch mal länger am Mikrofon zu haben. Und wer mehr von euch lesen will, in der neuen Ausgabe vom Kreisel gibt's ein ausführliches Interview mit den beiden, also mit Toni und Jonas. Dort kann man auch gerne mal reinschauen. Lohnt sich auf jeden Fall. Da sind dann auch noch viele Fragen dabei, die wir heute nicht gestellt haben. Also einfach mal reinschauen. Hat Spaß gemacht?
Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich hoffe, wir erleben es nochmal, dass ihr noch eine Weile dabei seid hier bei der SGD und wir nochmal eine Neuauflage mit Toni und Jonas haben. Danke euch.
Wir sind immer offen dafür.
Wir danken. Vielen lieben Dank, ja. Hat wirklich Spaß gemacht.
Also mir hat's Spaß gemacht mit Toni und Jonas.
Absolut.
Mit dem Goldjungen und mit Ömi.
Mit dem Goldjungen und mit Ömi, mit den 2 Dynamo-Dachsen.
Richtig.
Nein, wirklich ein tolles, informatives, hintergründiges Gespräch. Und ich denke, nicht nur wir haben die beiden auf eine Art und Weise kennengelernt, die man bisher so noch nicht, glaube ich, erlebt hat.
Aber dass das beides sehr, sehr angenehme Zeitgenossen sind, das wusste ich schon, nicht abgehoben, wirklich bodenständig. Und so kommen sie auch rüber. Also wirklich beide echt top drauf, top Charaktere, gute Kinderstube, muss man auch mal sagen. An die Eltern, Kompliment, habt ihr gut gemacht in der Erziehung, nicht versagt.
Genau, da kommt vieles zusammen, das fußballerische Talent und die Erziehung hast du angesprochen, ja, und auch das Medientraining, weil wir es im Gespräch hatten, hat zumindest so gegriffen, dass wir nicht die von uns oft kritisierten Floskeln oder Einwortsätze als Antwort erhalten haben.
Nee, war wunderbar. So, ich kann dir erzählen, was ich am Wochenende mache. Ich bin am Freitag mit mehr als 6.000 Dynamo-Fans in Hannover unterwegs. Wenn du am Hannover-Marathon teilgenommen hättest, hättest du sicherlich die Reise mitgemacht. Und bin am Samstag dann beim Spiel des HCL Florenz. Da kommt der Tabellenführer der zweiten Handball-Bundesliga nach Dresden, der Bergische HC, der sich anschickt, in die Bundesliga zurückzukehren.
Ich war am vergangenen Samstag beim Tabellenführer der 2. Basketball-Bundesliga. Das ist die Mannschaft aus Jena, die hat gegen die Titans gewonnen. Mhm. Du hast mich ja bisher noch nicht gefragt, was ich am Wochenende mache. Deswegen merkst du gerade, wie ich versuche, das einfach wegzumoderieren. Das habe ich nämlich auch gelernt. Das ist mein Medientraining. Du musst einfach was erzählen und vielleicht vergisst du ja die Frage.
Was machst du denn am Wochenende?
Oh Jens, da muss ich mal überlegen. Ich kann nur sicher sagen, dass ich auf jeden Fall trainieren werde.
Logisch.
Weil Prag rückt ja näher und ich werde auch das Spiel in Hannover verfolgen, aber nicht vor Ort. Da mache ich heute auch keine vagen Andeutungen, das habe ich wiederum von dir gelernt. Klare Aussagen brauchen wir. Nein, ich bin nicht in Hannover.
Ich schon und darüber werden wir dann auch reden in unserer nächsten Podcast-Folge.
Und die letzte Frage heute von mir, Jens, damit sich der Kreis schließt, von Ömi und von Toni wissen wir. dass sie Sächsisch sprechen können als gebürtige Dresdner. Wie ist denn das mit
ich
dir?
Ich kann es auch. Und da kann ich jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ja. Ich wurde sogar mal für 3-4 Jahre, als ich beim Radio angefangen habe, vom Sender genommen, weil ich den Herren wohl zu sehr gesächselt habe bei einem sächsischen Radiosender. Das hat man dann ein bisschen geändert, aber ich kann durchaus sächsisch reden und mein Slang hört man auch immer mal gerne raus. Aber dafür schäme ich mich nicht. Ich bin stolz auf die Stadt, aus der ich herkomme.
Alles gut, Jens. Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber und stelle fest, dass ich ja wahrscheinlich derjenige bin, der am schlechtesten spricht. Aber
nee, du sprichst Hochdeutsch, das ist gut. Das ist zum Beispiel fürs Radio ziemlich gut. Also von daher alles gut.
Aber ist es so ein gutes Hochdeutsch? Jens, wir schweifen ab. Wir verabschieden uns in die nächste Woche.
Bis nächste Woche, genau. Und schaut mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei, wenn ihr in der Dynamo-Kabine dabei sein wollt.
Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.